Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Jetzt müsste das gehen. Gott liebt den kleinen Mann. Er hat so viele von seiner Sorte gemacht. Wie fühlen sich die Frauen? Mitgemeint? Ich habe es einfach mal geändert. Gott liebt den kleinen Menschen. Er hat so viele von seiner Sorte gemacht. Das ist das Thema auch für diese Predigt, der Gott der kleinen Leute. Dazu ein Bibeltext aus Lukas 1, Vers 46 bis 55. Maria, das ist die Mutter Jesu. Maria aber sprach: Mein Herz preist den Herrn. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Ich bin nur seine geringste Dienerin, und doch hat er sich mir zugewandt. Jetzt werden die Menschen mich glücklich preisen in allen kommenden Generationen. Denn Gott hat Großes an mir getan. Er, der mächtig und heilig ist, sein Erbarmen hört niemals auf. Er schenkt es allen, die ihn ehren, von einer Generation zur anderen. Jetzt hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Stolzen weg samt ihren Plänen. Jetzt stürzt er die Mächtigen vom Thron und richtet die Unterdrückten auf. Sagt es wieder. Den Hungernden gibt er reichlich zu essen und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er hat an seinen Diener Israel gedacht und sich über sein Volk erbarmt, wie er es unseren Vorfahren versprochen hatte, Abraham und seinen Nachkommen für alle Zeiten. Maria soll die Mutter des Messias werden. Doch wer ist diese Maria? Was zeichnet sie aus, dass sie von Gott ausgesucht wurde? Maria selbst drückt es so aus: Ich bin nur seine geringste Dienerin, und doch hat er sich mir zugewandt. So sieht sich Maria selbst. Sie ist keine besondere Frau, sie hat keine außergewöhnlichen Qualitäten vorzuweisen, sie ist nicht ausgesprochen fromm, sie ist nicht überdurchschnittlich angesehen, sie ist gering, sagt sie. Sie hat nichts vorzuweisen, sie ist einfach nur normal, sie ist einfach nur durchschnittlich. Sie ist weniger als das. Sie sagt: Ich bin die Geringste. Wer ist der Gott, der so etwas macht? Malen wir uns unseren Gott ein wenig vor Augen. Die Götter der großen Völker sind gestorben. Die Götter der Assyrer sind tot. Die Götter der Babylonier sind tot, die Götter der Perser und Griechen sind tot, die Götter der Ägypter und Römer sind tot. Man spricht noch von ihnen, aber so, wie man von Toten spricht. Sie sind gestorben, sie sind nicht mehr da, wenn sie überhaupt jemals da gewesen sind. Aber Jahwe, der Gott Israels, lebt. Jahwe ist nicht tot zu kriegen. Wer ist dieser Gott? Israel, das Volk Gottes, hat seinen Gott erst nach und nach kennengelernt. Gott hat sich seinem Volk stückweise zu erkennen gegeben. Er hat sich nach und nach offenbart. Das war ein langer Prozess, der sich über Jahrhunderte hinzog. So lernte das Volk Gottes seinen Gott eben nur nach und nach kennen. Und sie entdeckten Jahr unser Gott ist auch so, wie sich das die Völker rings um uns für ihre Gottheiten vorstellen, aber er ist mehr, er ist viel mehr. Jahwe ist nur ein Gott und es gibt keinen anderen Gott neben ihm. Jahwe ist auch kein Lokalgott. Er ist nicht nur für ein bestimmtes Land zuständig, er ist nicht auf ein Volk bezogen. Er ist der einzige Gott für alle Völker, für alle Länder, für alle Zeiten. Weit vor unserer Zeitrechnung war er bereits da und er wird bleiben bis in alle Ewigkeit. Jahwe ist der Schöpfer. Er hat diese Erde gemacht, aber auch das ganze Universum. Er hat uns Menschen gemacht, dich und mich, jeden Einzelnen, ganz persönlich. Und er hat uns gewollt. Er sagt zu jedem einzelnen Menschen ja. Ja, ich liebe dich. Ja, ich will genau dich haben. Ich will eine Beziehung zu dir haben. Jahwe ist auch der Erhalter dieser Welt. Er ist der Erhalter der großen Welt, aber auch jeder kleinen Welt. Er sorgt für uns, ihm entgleitet nichts. Er hat alles fest in seinen Händen, das Große und auch das Kleine. Jahwe ist auch der Retter, der Erlöser. Er wird mit unserer Schuld und Sünde fertig. Er selbst sorgt dafür, dass wir unter unserer Schuld nicht zerbrechen müssen. Er richtet uns auf und er sorgt dafür, dass wir zu ihm aufschauen können und dürfen. Jahwe ist männlich und weiblich. Wir brauchen keine unterschiedlichen Götter und Göttinnen, denn in unserem Gott ist bereits alles vorhanden. Er wird unser Vater, aber er tröstet uns auch, wie eine Mutter tröstet. Und immer wieder leuchtet bei unserem Gott das eine auf: Jahwe ist der Gott der kleinen Leute. Das ist schon erstaunlich. Da ist der große Gott, es gibt niemanden über ihm, es gibt niemanden neben ihm, und doch neigt sich dieser große Gott ganz tief zu uns kleine Menschen herunter. Der Prophet Jesaja hat das einmal so ausgedrückt. Jetzt geht's wieder nicht weiter. Ich gebe dir mal Zeichen dort hinten hin. Also der Prophet Jesaja hat es einmal so ausgedrückt: Er, der hohe und erhabene Gott, der Heilige, dessen Thron ewig steht, sagt: Ich wohne in der Höhe, in unnahbarer Heiligkeit, aber ich wohne auch bei den Gedemütigten und Verzagten. Ich gebe ihnen Hoffnung und neuen Mut. So ist unser Gott. Ja, er ist heilig. Ja, er ist eigentlich unnahbar, aber er kommt uns kleinen Menschen trotzdem ganz nahe. Er ist der Gott der kleinen Leute. Er hat sich immer wieder so uns Menschen vorgestellt. Da soll der Prophet Samuel zu Isai nach Bethlehem gehen. Ein neuer König muss gesalbt werden. Und einer von Isais Söhnen soll es werden. Samuel sieht sich einen nach dem anderen an. Und so wie wir Menschen denken, so denkt er auch. Der neue König muss ein großer und stattlicher Mann sein. Er muss ein großer sein. Solch einen wird Gott sich aussuchen. Doch dann lesen wir erstaunlicherweise in 1. Samuel 16, Doch der Herr sagte zu Samuel: Lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist. Er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt, ich aber sehe ins Herz. Und so sieht sich Samuel 7 Söhne Isais an, große und stattliche Männer sind sie, aber keinen von ihnen wählt Gott aus, König zu werden. Dann fragte Samuel Isai: Sind das alle deine Söhne? Isai antwortete: Der Jüngste fehlt noch, David, der hütet die Schafe. Doch genau den wählt Gott aus, den Jüngsten, den Kleinsten, den Unbedeutendsten. Er ist es, salbe ihn, sagte der Herr zu Samuel. Unser Gott ist ein Gott der kleinen Leute. Genauso hat Gott es gemacht, als er sich ein Volk als sein erwähltes Volk aussuchte. In 5. Mose 7 lesen wir das. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Unser Gott ist ein Gott der kleinen Leute und offensichtlich auch der kleinen Völker. Und genauso hat er es auch gemacht, als er sich Jeremia als einen seiner Propheten aussuchte. In Jeremia 1, in der Berufungsgeschichte, lesen wir, Jeremia sagte: Ach Herr, du mein Gott, ich kann doch nicht reden, ich bin noch zu jung. Aber der Herr antwortete mir: Sag nicht, ich bin zu jung. Geh, wohin ich dich sende, und verkünde, was ich dir auftrage. Hab keine Angst vor den Menschen, denn ich bin bei dir und schütze dich. Das sage ich, der Herr. Unser Gott ist ein Gott der kleinen Leute. Er sucht sich die kleinen Leute aus und er macht etwas mit ihnen. Er stattet sie aus mit dem, was sie brauchen. Er macht die Kleinen nicht groß, aber er macht sie brauchbar. Ja, mehr noch, er macht sie wertvoll. Und unser Gott setzt sich für die Kleinen ein. So sagt der Prophet Amos im Auftrag Gottes dieses, in Amos 5 nachzulesen: Gott sagt, ich kenne eure Vergehen, eure zahllosen Verbrechen, ihr beutet die Armen aus und verlangt von ihnen hohe Abgaben an Korn. Ihr verfolgt ehrbare Bürger und nehmt Bestechungsgelder an und verweigert den Schutzlosen ihr Recht. Aber die Strafe lässt nicht auf sich warten. Unser Gott ist ein Gott der kleinen Leute. Er stellt sich eindeutig auf die Seite der Armen. Er bietet den Schutzlosen seinen Schutz an. Gott ist nicht auf der Seite der Großen. Er unterstützt nicht die, die sowieso schon ihre Ellbogen benutzen. Er macht die Großen nicht noch größer. Genauso beschreibt es Maria in ihrem Lobgesang. Jetzt hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Stolzen weg, samt ihren Plänen. Jetzt stürzt er die Mächtigen vom Thron und richtet die Unterdrückten auf. Den Hungernden gibt er reichlich zu essen und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Gott hat nichts gegen die Reichen. Aber er hat etwas dagegen, wenn die Reichen stolz und arrogant sind, wenn sie ihren Reichtum nur für sich verbrauchen, wenn sie nichts übrig haben für die Armen und die Benachteiligten. Gott hat auch nichts gegen die Mächtigen, aber er hat etwas dagegen, wenn die Mächtigen stolz und arrogant werden, wenn sie ihre Macht für sich selbst missbrauchen, wenn sie ihre Macht nicht dafür einsetzen, dass die Kleinen geschützt werden. Genau dann fegt Gott die Stolzen weg. Er fegt die stolzen Mächtigen weg und er fegt die stolzen Reichen weg, denn er steht auf der Seite der Kleinen. Dort steht er ganz einseitig. und ganz eindeutig. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat das in seiner großen Programmrede in der Bergpredigt so ausgedrückt, Matthäus 5, und das lehrte Jesus sie. Gott segnet die, die erkennen, dass sie ihn brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Gott segnet die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Gott segnet die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die Erde gehören. Gott segnet die, die nach Gerechtigkeit hungern, denn sie werden sie im Überfluss erhalten. Gott segnet die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Gott segnet die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Gott segnet die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Gott segnet die, die ihr Leben Gott ganz zur Verfügung stellen, denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Gott segnet euch, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Freut euch darüber, jubelt, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden. Genauso hat es Jesus dann gemacht. Er hat also nicht nur so geredet, sondern er hat auch so gehandelt. Er hat sich immer denen zugewandt, die an den Rand gedrängt wurden, die übersehen wurden, die als wertlos eingestuft wurden. Diese Leute hat er in die Mitte geholt. Diese Leute hat er buchstäblich in die Mitte geholt. Das waren die Frauen, die Kinder, die Kranken, die Benachteiligten, die Armen, die Witwen, die Einsamen. Und es waren immer Einzelne, denen Jesus sich zugewendet hat. Und Jesus hat immer die Kleinen beschützt. Daher sagte er seinen Jüngern auch eindeutig dies. Jesus sagte, seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Unser Gott ist ein Gott der kleinen Leute. Er ist auf ihrer Seite, ganz einseitig und ganz eindeutig. Was macht das mit den Kleinen, wenn Gott sich in so wunderbarer Weise um sie kümmert? Das Erste, Gott gibt uns einen Wert. Viele Menschen fühlen sich wertlos oder zumindest minderwertig, denn andere sind wertvoller, die können mehr, die sind angesehener. Aber so geht es bei Gott nicht zu. Er hat andere Maßstäbe. Unser Gott ist ein Gott der kleinen Leute. Und das sagt er nicht nur, das tut er auch. Und Gott gibt uns nicht nur einen theoretischen Wert, er gibt uns einen wirklichen Wert. Wir sind Gottes Kinder. Wir gehören zu seiner Familie. Wir sind Königskinder. Wir gehören zur Dynastie des Königs aller Könige. Wir haben nicht nur einen endlichen Wert, also nicht nur hier auf dieser Erde und in unserer Gesellschaft, sondern wir haben einen ewigen Wert. Und da ist es völlig egal, was die Menschen sagen. Sie mögen uns weiter klein halten, sie mögen uns für minderwertig halten, aber Gott selbst sieht das völlig anders. Bei ihm sind wir wer. Das Zweite, wir können den Kopf erheben. Wir können aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Es gibt keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen. Jesus selbst hebt uns hoch. Maria drückte es in ihrem Lobgesang so aus, denn Gott hat Großes an mir getan, er, der mächtig ist und heilig. Gott hat etwas getan. Er hat Großes gemacht. Nicht wir mit unserem Können und Tun vollbringen das Große, das tut Gott. Und deshalb können wir den Kopf erheben. Und das Dritte, wer über Gott staunt, betet ihn an. Maria hat uns das vorgemacht mit ihrem Lobgesang. Anbetung ist ja zunächst eine innere Haltung. Wir stehen staunend vor unserem himmlischen Vater, vor dem großen und allmächtigen Gott. Wir himmeln ihn an. Das hat zunächst also etwas mit unserem Herzen zu tun. Doch dann soll die Anbetung auch zu einer Tat werden. Wir beten Gott an mit Worten und noch besser, am besten mit Gesang. Ein ziemlich alter Spruch sagt dazu etwas Hochaktuelles: Wer singt, der betet doppelt. Und das ist zutiefst wahr. Mitmachen ist so wichtig. Lob und Anbetung Gottes wollen aus uns herauskommen. Und es wäre ungesund, das zu unterdrücken. Die Anbetung ehrt Gott. Und als Nebenprodukt, sie tut uns gut. Sie tut dir und mir gut. Denn mit der Anbetung singen wir uns das Evangelium ins Herz. Unser Gott ist ein Gott der kleinen Leute. Amen.